HR Info, der Tag in Hessen.
Nachdem gestern in Südhessen ein Kleinflugzeug abgestürzt ist, läuft die Suche nach der Unglücksursache. Dafür sind jetzt auch Experten aus Moskau angereist. Denn an Bord der Maschine war offenbar auch eine der reichsten Frauen Russlands. Das Kleinflugzeug war im französischen Cannes gestartet. Gegen 15.30 Uhr stürzte es gestern bei frühlingshaftem Wetter in ein Spargelfeld bei Erzhausen. Alle drei Insassen kamen ums Leben. Vom Flugzeug sind nur noch schwarz verkohlte Trümmer übrig geblieben. Unsere Reporterin Ursula Meyer war für uns an der Unglücksstelle.
Mitten auf einem Spargelfeld liegt es, das Kleinflugzeug in Trümmern völlig ausgebrannt. Vor Ort die Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung zusammen mit der Polizei und der Feuerwehr. Die Einsatzkräfte haben die verunglückte Maschine genau untersucht und am Unfallort die Spuren gesichert. Sie tragen allesamt weiße Schutzanzüge. Dirk Heinrich, Brandinspektor der Gemeinde Erzhausen, erklärt.
Die Schwierigkeit, die sich ein bisschen darstellt, ist, dass das Flugzeug im Gegensatz zu älteren Modellen da auch aus Carbonfasern besteht. Das heißt, bei einer Brandbeaufschlagung bzw. Zerstörung da entsprechende Fasern frei werden, mit Asbest zu vergleichen. Dadurch von unserer Seite erhöhte Schutzmaßnahmen auch unter Atemschutz und Schutzanzügen, um jetzt auch im weiteren Verlauf dort an der Maschine zu arbeiten.
Mittlerweile ist das Einsatzteam dabei, diese Maschine aufzuschneiden, um die Leichen zu bergen. Die Staatsanwaltschaft Darmstadt geht davon aus, dass wohl drei Personen an Bord waren, die mittlerweile tot sind. Darunter sollen zwei russische Staatsangehörige sein. Dass dazu eine wohlhabende russische Geschäftsfrau zählen könnte, wie russische Medien bereits berichten, hat die Staatsanwaltschaft bislang nicht bestätigt. Dort heißt es lediglich, im Laufe der Woche soll es zur Identität der Leichen genauere Informationen geben. Warum das Flugzeug abgestürzt ist, ist bislang unklar. Augenzeugen berichten, die Maschine sei bereits über Darmstadt ungewöhnlich tief geflogen. Marion Klein war in unmittelbarer Nähe, als die Maschine gestern Nachmittag verunglückte.
Gestern war ich im Garten beschäftigt und bin mit meinem Sohn da an der Hütte und dann hören wir nur ein Flugzeug hinter uns ganz laut, extrem laut. Und ganz niedrig. Dann habe ich noch gesagt, guck mal, aus welcher Richtung kommt denn der und wie tief liegt der? Und im nächsten Moment ist er da ins Feld gekracht.
Nach dem Absturz war die Maschine sofort ausgebrannt. Es ist nicht das erste tragische Ereignis für die Gemeinde Erzhausen, erklärt die Bürgermeisterin Claudia Lange.
Das tut mir sehr leid für die Angehörigen, weil der Unfall ja doch sehr überraschend und spontan kam hier im Anflug. Von daher ist das jetzt wieder nach 2 Jahren ein neuer Absturz, der hier im Bereich des Flughafens passiert ist.
Und bis die näheren Umstände dieses Flugzeugunglücks bekannt sind, wird es noch dauern.
Ursula Meyer über den Flugzeugabsturz im südhessischen Erzhausen. Mit durchgetretenem Gaspedal rasen zwei junge Männer Anfang 2015 am Mainufer in Frankfurt entlang. Während der eine hält, rast der andere mit 140 Kilometern pro Stunde über zwei rote Ampeln hinweg. An der Auffahrt zur Autobahn 5 passiert dann der tödliche Unfall. Das Auto des Rasers kollidiert mit dem Fahrzeug eines 43-Jährigen. Der stirbt noch an der Unfallstelle. Der Raser wird in erster Instanz vom Landgericht zu einer 3-jährigen Jugendstrafe verurteilt. Doch die Staatsanwaltschaft geht erfolgreich in Revision. Sie fordert 6 Jahre und 9 Monate Haft und regt sogar an, über eine Verurteilung wegen Mordes nachzudenken. Jetzt ist das Urteil vom Landgericht Frankfurt gefallen und dort war für uns hr-info-Gerichtsreporterin Heike Borowka. Und wir wollten von ihr wissen, wie ist das Urteil denn ausgefallen?
Die Richter haben gesagt, es war Totschlag. Ja, es sei völlig klar, dass der Angeklagte den Mann nicht töten wollte. Aber er habe sein eigenes Vergnügen in den Vordergrund gestellt mit dieser Raserei und damit das Leben eines anderen in den Hintergrund gerückt. Die Vorsitzende Richterin hat in ihrer Urteilsbegründung gesagt, das sei schon besonders rücksichtslos gewesen. Und anders als in der ersten Instanz kam diesmal nicht mehr fahrlässige Tötung in Betracht, jedenfalls nach Überzeugung der Richter, sondern eine Verurteilung wegen Totschlags.
In Berlin gab es ja einen ähnlichen Fall und dort kam es letzte Woche zu einer Verurteilung wegen Mordes. Warum ist hier in Frankfurt anders geurteilt worden?
Naja, weil der Fall in Berlin schon anders war. Hier sind zwei durch die Stadt gerast und haben, wie es die Richter dort formuliert haben, ein Trümmerfeld wie nach einem Terroranschlag hinterlassen. Das ist hier schon anders in unserem Frankfurter Fall. Hier ist der Angeklagte über eine Straße gerast, auf der keine Fußgänger oder Radfahrer unterwegs sind. In Berlin war es der Kudamm. Hier in Frankfurt ist das Auto auch nicht als Waffe eingesetzt worden. Hier waren es auch keine 11, sondern in Anführungsstrichen nur 2 rote Ampeln, die überfahren worden sind. Und es ist nicht einmal klar oder besser nicht einmal nachweisbar gewesen, dass es sich um ein illegales Autorennen gehandelt hat. Der Angeklagte selbst hat im Prozess von Geschwindigkeitsrausch geredet. Die Vorsitzende Richterin hat heute von jugendtypischer Selbstüberschätzung, von Imponiergehabe und Kräftemessen gesprochen. Aber vor allen Dingen war hier das Motiv für dieses mögliche Autorennen eben nicht, dass das einer unbedingt gewinnen wollte. Denn der Kumpel des Angeklagten war an der Ampel stehen geblieben und ist eben nicht bei Rot drüber gefahren. Also das Rennen, wenn es denn eins war, das war eh schon beendet. Das heißt, hier waren keine Mordmerkmale festzustellen.
Du hast den Angeklagten ja im ersten und jetzt auch im zweiten Prozess erlebt. Wie hat er auf dich gewirkt?
Der junge Mann hat sich verändert und es wirkt so, als habe er sich wirklich zu seinem Vorteil verändert. Er saß wegen einer anderen Sache schon 21 Monate im Gefängnis und die scheint er ganz offensichtlich genutzt zu haben. Die scheinen ihm jedenfalls gut getan zu haben. Auch die Jugendgerichtshilfe, die mit in dem Prozess saß und die ja so junge Menschen immer begleitet und natürlich viel besser kennt, als es die Richter tun, die hat eben auch gesagt, er habe eine gute Prognose. Also das scheint hier hoffentlich mal so ein Fall zu sein, wo sich was zum Guten gewendet hat. Auch die Richterin hat dem Angeklagten gesagt, dass sie bei ihm echte Reue gesehen habe. Er hat ja gestanden, war in dem Prozess auch ziemlich offen. Auch als sie das Urteil begründet hat, hat er, anders als es die meisten Angeklagten sonst so tun, zugehört. Er hat sie die ganze Zeit angeschaut und er hat immer wieder mal genickt. Und es wirkte nicht so, als sei das eine Show gewesen.
Sagt Heike Borowka zum Prozess um einen tödlichen Raserunfall. Das Frankfurter Landgericht hat den Angeklagten jetzt zu 5 Jahren Haft verurteilt wegen Totschlags. Immer wieder kommt es auch zu Unfällen, weil zum Beispiel Lkw-Ladungen nicht richtig gesichert werden. Deshalb läuft in Wiesbaden bis Freitag eine Sicherheitswoche. Das heißt, Stadtpolizei und Zoll kontrollieren gezielt Lkw, Kleinlaster und Transporter. Und die erste Bilanz fällt verheerend aus. Denn von rund 60 Transportern, die aus dem Verkehr gezogen wurden, war bei rund 40 Fahrzeugen die Ladung nicht richtig gesichert. In 2 Fällen war es sogar so schlimm, dass aus Sicht der Polizei ein Bußgeld nicht mehr ausreicht. Die Verantwortlichen bekommen eine Strafanzeige. Andrea Bonhagen mit den Einzelheiten.
Auf einem Parkplatz im Gewerbegebiet in Wiesbaden-Nordenstadt stehen 6 Transporter, zum Teil mit Anhänger, in einer Reihe. Einsatzleiter Bernhard Thomas von der Stadtpolizei geht sie der Reihe nach durch. Der erste hat einen Anhänger, auf dem eine schwere Straßenwalze steht. Und die ist zum Entsetzen der Polizei nicht gesichert.
Der Herr hatte vorne Gasflaschen und Kanister stehen mit Kraftstoffen drin. Es gibt Gasflaschen, die haben 300 Bar und wenn die sich dann verselbstständigen, das kann dann schon Menschenschaden geben, ja.
Der zweite Wagen hat einen Bagger auf einem Anhänger, 2,5 Tonnen schwer.
Waren auch nur 2 Gurte dran. Reicht beim beiden gar nicht aus.
Der nächste Transporter hat Metallgestänge für Markisen auf dem Dach. Der Fahrer hat keine Papiere dafür. Innen stehen Glasscheiben auf einem Gestell, befestigt mit verschlissenen Gurten. Es wird noch schlimmer. Weiter hinten steht ein Paketdiensttransporter.
Das hatte jetzt abstehende Fahrzeugteile, die während der Fahrt abreisen können.
Es ist wohl nötig, dass der Paketdienst ein zweites Fahrzeug zum Umladen schickt. Samet steht neben dem 5. Transporter. Er hat Maschinenteller geladen für eine Fabrik in Idar-Oberstein. Die schweren Pakete sehen ordentlich verpackt aus. Aber Bernhard Thomas zeigt mir die Schwachstellen.
Das linke Paket steht frei und die Klamme, dieser Sperrbalken, der eigentlich das nach hinten schützen soll, der ist in die Planenspriegel. Das sind diese Holzbretter, die eigentlich nur die Plane halten. Ist eingehakt. Und der Herr, der hat jetzt 800 Kilo drauf. Und dann wissen wir ganz genau, dass das gar nicht halten kann.
Transporter Nummer 6 gehört Kaminbauern. Hier liegen Eimer, Mörtelsäcke und zahllose andere Gegenstände kreuz und quer im Innenraum. Ohne Befestigung. Ein besonderes Problem ist der Mörtel. Thomas verweist auf ein Symbol auf der Verpackung. Es ist ungesichertes Gefahrgut.
Da sieht man, dass es ätzend ist.
Ja, es ist so eine rote Raute sozusagen.
Ja, das eine ist ätzend und das andere ist basisch. Und wenn der Sack aufreißt, das führt dann zu Augenreizungen.
Die Kaminbauer befestigen nun ihren Wageninhalt.
Fluchen Sie oder ist das okay?
Das ist okay. Also was muss sein. Ja. Normalerweise muss das alles gesichert werden. Für uns, für die anderen auch. Die 5 Minuten müssen wir uns jetzt halt nehmen.
Und ist aus Zeitgründen haben Sie es nicht gleich gemacht, oder?
Ja, gut, wir haben ja Termine, ne, wie überall, und wir wurden schon zweimal angerufen. Wir waren ja unterwegs zur Polizeischule Wiesbaden. Das hat gut gemacht.
Da ist auch die Polizei amüsiert.
Augen zu und durch. Ja.
In Wiesbaden werden diese Woche gezielt Lkw und Transporter überprüft, weil immer wieder Ladungen nicht richtig gesichert sind. Bei einer der Kontrollen war unsere Reporterin Andrea Bonhagen dabei. Viele Bäche in Hessen sollen raus aus ihren Betonbecken und wieder wild, natürlich und artenreich werden. Das verspricht das Landesprogramm 100 wilde Bäche für Hessen. Das Programm soll dem Hochwasserschutz dienen, aber auch dem Schutz der Artenvielfalt. Außerdem passe es zu den Bemühungen, etwas gegen die Folgen des Klimawandels zu tun. Das sagt die hessische Umweltministerin. Über die Hintergründe berichtet unser landespolitischer Korrespondent Christopher Plass.
Hier plätschert der Wellritzbach. Er zieht durch eine grüne Aue nahe der Wiesbadener Innenstadt. Ein Biotop für Pflanzen und Tiere. Wenige Meter weiter mündet der Wellritzbach in eine Betonrinne, über die er weitergeleitet wird. Ein Unterschied wie Tag und Nacht. In der grünen Aue ist der Wellritzbach schon wieder der Natur überlassen. Der städtische Umweltdezernent Andreas Kurwoll freut sich.
Mit dem Talzug des Wellritztales ist mit dem Bach eine wichtige Frischluft- und Naherholungsschneise verbunden. Und jetzt wird der Bach noch renaturiert. Das ist höchst erfreulich, weil in der Tat damit wird dem Naturschutz, dem Artenschutz und der Biodiversität Raum gegeben.
Soweit es geht, soll auch der in Beton weiterfließende Bach renaturiert werden, bis er in den Untergrund der Landeshauptstadt geleitet wird. Und womöglich will Hessens grüne Umweltministerin Priska Hinz auch in anderen Landesteilen kanalisierte Bäche wieder zu wilden Bächen machen. So heißt das neue Landesprogramm. Ab Sommer können sich Kommunen mit entsprechenden Projekten bewerben im Rahmen eines Wettbewerbs. Gründe gibt es für die Umweltministerin genug.
Das Ganze dient dem ökologischen Hochwasserschutz, weil die Bäche sich wieder ausbreiten können, aber auch das Wasser verlangsamen, weil sie so mäandern, Kurven legen sozusagen, ist das ein wunderbares Programm, das die Kommunen unterstützen soll, diese Maßnahmen jetzt anzugehen.
Rund 500 Bäche in Hessen kommen laut Ministerium für die Renaturierung in Frage. Etwa 100 sollen in dem Wettbewerb ausgewählt werden. Bis zu 95% der Renaturierungskosten will das Land anbieten. Die Umweltministerin sieht dieses Programm, das auch im Koalitionsvertrag steht, als Maßnahme gegen die Sünden der Vergangenheit.
Man hat das völlig verkannt, als die Bäche in so ein Betonbett eingepresst wurden, weil man gedacht hat, also man muss eigentlich die Bäche überbauen und es ist ordentlicher, wenn sie nicht über die Wiesen und über die Äcker fluten können. Aber es zeigt sich, dass das ein Fehler war und jetzt müssen wir diesen Fehler wieder korrigieren.
Denn kanalisierte Gewässer brechen beispielsweise ein höheres Hochwasserrisiko mit sich. Außerdem steht auch Hessen unter Druck, bis 2027 die Vorgaben der Europäischen Wasserrahmenrichtlinie erfüllen zu müssen. Die fordert eine bestimmte Gewässergüte, wobei es mit der Renaturierung nicht getan ist. Auch der Schadstoffeintrag muss beispielsweise reduziert werden. Der Wellritzbach in Wiesbaden soll in dieser Aue vor der Stadt wieder zum plätschernden Wildbach werden. Recht bald verschwindet er aber unter den Häuserschluchten. Als Zeichen, dass er trotzdem im Untergrund weiterfließt, soll er wenigstens an einem städtischen Platz kurz ans Tageslicht geholt werden.
100 wilde Bäche für Hessen. So heißt ein neues Landesprogramm. Und das soll dafür sorgen, dass viele hessische Bäche zum Beispiel nicht mehr in Betonbecken fließen, sondern wieder zu naturnahem Lebensraum werden. Unser landespolitischer Korrespondent Christopher Plass berichtete. Und das war die Sendung Der Tag in Hessen mit Anna Magel. Die Sendung können Sie wie immer auch nachhören und herunterladen auf hrinforadio.de.